Deutschlandfunk, Medias Res.
Und dazu begrüßt sie Antje Allroggen. Herzlich willkommen. Sie haben es sicherlich schon gehört. Es gibt einige Neuigkeiten von Ex-FPÖ-Chef Christian Strache. Zum Beispiel die, dass er auf seine Parteifunktionen verzichten will, wenn er ein EU-Mandat übernimmt. Mit den klassischen Medien redet Strache eigentlich nicht mehr, allerhöchstens über seine Anwälte. Wegen der Publikation der Ibiza-Enthüllungen hat er vor kurzem Anzeige gegen Spiegel und SZ erstattet. Den österreichischen Falter mochte er ja noch nie, der hat gerade erst veröffentlicht, dass Strache länger als bisher bekannt aktives Mitglied der Neonazi-Szene gewesen sein soll. Und mit der Kronenzeitung, damit ist es ja auch vorbei. Und das lag wohl an dem Zack, 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 das wir aus dem Strache-Video ja alle kennen.
Also aus der Krone schmeißen wir drei, vier Leute raus, die wir observieren, Zack, Zack, Zack. Der Haselsteiner kriegt überhaupt nichts mehr, der schaut durch die Finger. Sie kriegt alle Aufträge. Der Rest muss den ORF unter den Nagel.
Ja, kernige Worte, die das Band zwischen Krone und der FPÖ zerrissen haben. Wir wollen heute, knapp drei Wochen nach Bekanntwerden der Enthüllungen, nachfragen, auf welchem Kurs sich seitdem eigentlich die Kronenzeitung befindet. Und darüber habe ich mich heute vor der Sendung mit dem ORF Innenpolitik und Medienredakteur Stefan Kappacher unterhalten. Der ORF kriegt hier auch ganz schön sein Fett ab in dem Video. Sie haben sich ja gestern mit dem Chefredakteur der Zeitung Klaus Herrmann zu einem ausführlichen Gespräch getroffen. Hat man bei der Krone ein Stück weit wieder zur Normalität zurückgefunden?
Also Normalität ist das dort sicher noch nicht. Das war ja, wenn man das so nennen will, ein Anschlag auf die journalistische Idee insgesamt, nämlich dass der Journalismus ein Watchdog sein soll, dass der die Mächtigen kontrollieren soll. Und da ist es darum gegangen, dass ein Spitzenpolitiker quasi ein Medium kaufen wollte und Journalisten als käuflich bezeichnet hat. Also das wirkt in der Kronenzeitung dort schon ganz besonders nach, weil sie ja adressiert war. Und man merkt, dass dort einiges in Bewegung ist. Also es herrscht eine neue Offenheit. Es war zum Beispiel bisher sehr schwierig, Interviews mit zum Beispiel dem Chefredakteur zu bekommen. Das ist jetzt überhaupt kein Problem. Sie gehen auf andere Medien zu und kommunizieren nach außen.
Ja, man darf ja bei all dem nicht ganz vergessen, dass es unter den Redakteurinnen und Redakteuren durchaus immer noch Autoren gibt, die der FPÖ gewogen sind, wie zum Beispiel der Online-Chef der Krone. Der fand es eine Weile lang ja ganz prima, die Social-Media-Kanäle der Krone auf die der FPÖ abzustimmen. Was ist denn jetzt mit diesen Mitarbeitern?
Ja, was ich jetzt im Gespräch mit dem Chefredakteur entnommen habe, das möchte ich jetzt nicht komplett alles verraten, was wir dann in unserer Sendung am Freitag haben werden. Aber es wird schon in die Richtung gehen, dass sich hier Änderungen abzeichnen, was die Online-Ausgabe der Kronenzeitung betrifft. Also, dass man nicht mehr so wirklich eine Art Zwei-Marken-Strategie fährt, wo man das Printprodukt hat, das seinen Weg fährt und ein sehr aggressives und sehr, sehr eigenständiges und eigenwilliges Online-Produkt. Also hier will man offenbar die beiden Produkte annähern und sozusagen eine einheitliche Marke wiederherstellen.
Das klingt auch ein bisschen danach, als würde man sich von dem einen oder anderen Mitarbeiter doch trennen wollen jetzt.
Es klingt zumindest danach, dass die Zukunft von gewissen Leuten ungewiss ist.
Können Sie noch weitere Beispiele nennen? Wir haben jetzt einen genannt, den Online-Chef.
Na, ich habe zum Beispiel konkret gefragt nach einem Kolumnisten, der heißt Michael Janet, ist ein in Österreich sehr bekannter Kolumnist, der schon sehr lange im Geschäft ist, hat auch schon ein gewisses Alter erreicht, schreibt aber täglich und ist bekannt für seine persönlichen Attacken gegen Politiker, aber auch gegen Journalisten, Kollegen und Kolleginnen vor allem. Er ist da mit sexistischen Ausfällen aufgefallen. Da hat Klaus Herrmann gesagt, dass er ein sehr ernstes Wort mit dem Kollegen gesprochen hat und dass der in Zukunft sehr genau schauen wird, was er schreibt und dass er auch schauen wird, was er schreibt. Also das ist so eine Gratwanderung, die sie da machen. Natürlich braucht ein Boulevardblatt wie die Kronenzeitung auch Kolumnisten, die manchmal ein bisschen deftiger formulieren. Das ist auch das Kalkül, aber gleichzeitig wissen die Chefs dort, dass sie sich jetzt einfach nicht mehr so viel erlauben können, wie das vielleicht früher möglich war.
Klingt durchaus noch einiger Unruhe im Redakteursbereich, wenn man jetzt eine Ebene darüber schaut oder noch zwei darüber. Die Eigentümer der Krone sind sich ja auch schon seit langem nicht grün. Warum hat sich das seit Bekanntwerden des Strache-Videos noch mal verstärkt?
Das ist insofern durch dieses Strache-Video aktualisiert worden oder verschärft worden, als Strache selber im Jahr 2017 schon davon gesprochen hat, dass der Immobilieninvestor René Benko Interesse an der Krone habe. Das kommt in diesem Video vor.
Das konnte er eigentlich noch gar nicht wissen, weil Benko erst Ende vergangenen Jahres dann übernommen hat, eingestiegen ist.
Richtig, das konnte er eigentlich noch gar nicht wissen. Der Deal hat sich auch noch nicht angekündigt. Das war in der Öffentlichkeit keine Diskussion. Jetzt wird natürlich vermutet, dass es hier Absprachen zwischen Politik und dem Investor gegeben haben könnte, was natürlich überhaupt nicht bewiesen ist. Aber es bietet natürlich viel Stoff für Verschwörungstheorien.
Wie sähe die aus? Glaubt die Krone tatsächlich, Drache hätte nicht nur gepoltert, sondern er plaudert da vielleicht auch was aus, einen Plan, um die Dicherns aus der Krone zu drängen?
Ja, das ist die Idee oder das ist die Überlegung auf Seiten der Krone, weil ja ohnehin dieses Investment, diese Viertelbeteiligung letztendlich von René Benko an der Kronenzeitung als Angriff, als feindliche Übernahme oder als Versuch einer feindlichen Übernahme gesehen wird. Und da hat man schon den früheren Bundeskanzler Sebastian Kurz auch hineingenommen in diese Geschichte, weil Kurz mit René Benko eng ist und mit dem auch schon verschiedene Reisen unternommen hat in die arabische Welt. Und jetzt kommt eben auch noch Strache dazu. Also das bietet sich an, dass man sagt, hier ist ein Komplott der Politik mit Geschäftemachern, so bezeichnet die Krone den Herrn Benko. Und das ist gefährlich für die Unabhängigkeit von uns, sagt die Kronenzeitung.
Und wie unabhängig können Sie im ORF jetzt arbeiten? Hat sich seit dem Strache-Video was verändert, was die Berichterstattung anbetrifft?
Also was die Berichterstattung betrifft, hat sich nichts geändert, aber was man schon merkt, also wir haben uns da ja nicht reinreden lassen, auch wenn sozusagen der Druck sehr, sehr groß war, zumindest auch der verbale Druck. Aber man hat schon gemerkt, dass hier eine gewisse Erleichterung sich breit gemacht hat, weil das doch in allen Köpfen drinnen war von uns Journalisten, wenn man immer sich überlegt, da kommt noch was, da ist ja auch sehr viel und täglich angekündigt worden. Es hat Attacken gegeben gegen prominente Journalisten, Kollegen und Kolleginnen auch. Und da ist jetzt etwas von uns abgefallen. Es ist natürlich nur eine Atempause, weil es wird wahrscheinlich weitergehen. Der ORF wird sicher in Diskussion bleiben, wie die Öffentlich-Rechtlichen in ganz Europa.
Der ORF-Redakteur Stefan Kappacher über das journalistische Selbstverständnis bei der Kronenzeitung nach dem Strachebeben. Und wir bleiben in Österreich. Nicht nur dem ORF und der Krone bescherten die Ibiza-Enthüllungen hohe Quoten bzw. mehr Leserinnen und Leser. Auch der Wiener Nachrichtensender OE24 profitierte von der Strache-Sache. Bei der attraktiven Zielgruppe der 12- bis 49-Jährigen steigerte er seinen Marktanteil um ganze 600% und stieg damit erstmals in die Top 5 der österreichischen Privatsender auf. Dabei war OE24 zunächst gar kein Fernsehsender, sondern lieferte Videomaterial für den Online-Auftritt einer Boulevardzeitung. Nun hat die Videoproduktion die Arbeit im ganzen Verlagshaus auf den Kopf gestellt. Danilo Höpfner.
Trainer, live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Trainer, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
Fellner Live heißt das Herzstück des Kanals. Ob Politik, Stars und Sternchen Österreichs, Wolfgang Fellner bekommt sie alle. Fellner ist nicht nur Moderator der Sendung, sondern auch Besitzer des Senders OE24 und in Österreichs Medienwelt kein Unbekannter. Fellner macht jeden Polit-Talk zur Unterhaltungsshow. Er ist Gründer zahlreicher Zeitschriften, Inhaber von Radiosendern und der einflussreichen Mediengruppe Österreich. Das erste 360-Grad-Medienhaus zu sein, damit wirbt die Mediengruppe für sich. Was das sein soll, erklärt Niki Fellner, Juniorchef des Hauses und Chefredakteur der ganzen Gruppe.
360 Medienhaus ergibt sich daraus, dass wir unserer Meinung nach mittlerweile alle Mediengattungen anbieten, die man anbieten kann. Das ist einerseits Print mit Tageszeitung und Magazinen, auf der anderen Seite Radio, also sprich Hörfunk, digital mit 15 Online-Portalen und eben seit neuestem Bewegtbild TV.
Das Ibiza-Video machte OE24 erstmals zur Live-Alternative zum ORF. Aber schon vorher sahen die Zahlen recht gut aus. 600.000 Videoabrufe am Tag, bis zu 1 Million an guten Tagen. Kein schlechter Wert für einen News-Kanal auf einem Markt kleiner als Bayern.
Am Anfang war es eher noch ein als Ausspielkanal fürs Digitale eigentlich eher gedacht. Mittlerweile ist es ein vollwertiger News-Kanal mit Vollnachrichten, mit eben Wetter, Sport, Society, Talks, bis hin zu Dokumentationen, die wir teilweise sogar bringen. Also wir sind eigentlich ein Nachrichtenfolgprogramm.
Nun gibt das Fernsehen den Takt im ganzen Medienhaus vor, entscheidet darüber, wie Geschichten online und in der Tageszeitung gewichtet werden und ob sie dort überhaupt stattfinden. Auch der Radiosender des Hauses bezieht seine O-Töne vom Fernsehen. Wie stark der Einfluss des Kanals im eigenen Hause geworden ist, zeigt auch die Umbenennung im letzten Jahr. Der 13 Jahre alten Gratis-Tageszeitung Österreich wurde nun der Name des neuen TV-Ablegers OE24 übergestülpt. Begünstigt wurde die Entwicklung auch durch das mediale Umfeld. Der große ORF verfügt als eine der wenigen öffentlich-rechtlichen Anstalten in Europa über keinen eigenen News-Kanal, weder im Radio noch im Fernsehen. ORF-Intendant Alexander Vrabetz.
Wir haben jetzt gezeigt, dass wir dann, wenn wirklich was passiert und wenn es die Leute auch wirklich massenhaft interessiert, auch 8 Stunden in einem Stück wie ein Infokanal produzieren können und dass das viel relevanter ist, wenn man im Hauptprogramm dann diese Strecken fährt, als wenn das ein reiner Nachrichtenkanal ist.
Diese Lücke, die der ORF hier hinterlässt, wird von OE24 gefüllt. Und das mit einem Angebot, das in Österreich am besten funktioniert. Boulevard. Glaubt mein Unternehmensgründer Wolfgang Fellner, so hat OE24 schon 2018 die meisten Bewegtbildspots verkauft. Zusammengenommen mehr als der ORF. Der eigentliche Schlüssel zum Fernsehen liegt aber im Kostenvorteil. Denn der Sender kommt ganz ohne Fernsehredakteure aus. Niki Fellner.
Wir haben 150 Redakteure im Newsroom sitzen, aber wir haben keine Redakteure, die exklusiv TV machen. Das heißt, wir haben Reporter, aber alles, was an Redaktion, an Geschichte geschrieben, verfasst wird, wird im Newsroom produziert und nicht mehr von einem exklusiven TV-Redakteur, sondern von einem Print, von einem Online, auch von einem Radioredakteur.
Wir unterbrechen an dieser Stelle den Beitrag, denn Sie sehen es im Splitscreen. Brigitte Bierlein geht jetzt gerade vors Pult, die erste offizielle Rede der Bundeskanzlerin.
Live dabei sein, Breaking News. Für die guten Werte, die der TV-Kanal damit online erreicht, bedient sich das Medienhaus allerdings eines kleinen Tricks. Der Sender ist auf der Startseite des Online-Portals oe24.at eingebettet, heißt, dass jeder User, der die Webseite besucht, automatisch auch den TV-Livestream ausgespielt bekommt. Der bleibt auch beim Lesen erhalten und kann nur aktiv weggedrückt werden. 360 Grad Medienhaus mit einem Fokus aufs Fernsehen. Das empfiehlt Fellner auch seinen Kollegen aus anderen europäischen Ländern. Doch Vorsicht ist geboten. Während die Nutzerzahlen Video und Digital inzwischen enorm zulegen, wird das Geld der Mediengruppe noch immer ganz altmodisch verdient.
Also das meiste Geld verdienen wir derzeit noch immer mit Print. Wir liegen ungefähr bei 30% digitalen Erlösen, wo ich das TV jetzt dazu rechne. 10% ist im weitesten Sinne der Radiobereich und der Rest ist Print, also mehr als die Hälfte.
Quoten mit Regierungskrise. Der Juniorchef des Nachrichtensenders OE24, Niki Fellner, in einem Beitrag von Danilo Höpfner.
Medias Res. 60 Sekunden für.
Hi, my name is Lila King. I'm the head of news partnerships for Instagram.
Ich bin Lila King, Chefin für Nachrichtenkooperationen bei Instagram. Auf Instagram folgen Menschen den Dingen, die sie wirklich interessieren. Und viele, viele Menschen haben eine große Leidenschaft für Nachrichten. Wir wissen, dass jeder 6. Instagram-Nutzer einem Medienunternehmen folgt. Nachrichten funktionieren auf Instagram, wenn sie die Stärken der Plattform nutzen. Das heißt, sie müssen sich an eine sehr junge Zielgruppe richten. Sie müssen visuell arbeiten und sie müssen unmittelbar und authentisch sein. Nicht wie noch vor ein paar Jahren poliert und perfekt. Eher wie das Instagram von 2019.
Privatsphäre, die gibt den Leuten die Freiheit, sie selbst zu sein und sich auf natürlichere Weise miteinander zu vernetzen. Das sagte Facebook-Chef Mark Zuckerberg erst vor einigen Monaten und versprach, dass sich die Zukunft der Kommunikation immer mehr hin zu privaten, verschlüsselten Services verschieben werde. Was passiert aber, wenn Menschen auf Facebook und anderswo jegliche Regeln des sozialen Miteinanders missachten, wie im Fall des getöteten Politikers Walter Lübcke? Wie die FAZ heute ausführlich darlegt, wurde der frühere Kasseler Regierungspräsident in den sozialen Netzwerken beleidigt und aufs Schlimmste verhöhnt. Etliche Kommentare begrüßen demnach, dass Lübcke durch einen Kopfschuss getötet wurde. Viele der Beiträge sind von den Betreibern der Plattform zunächst nicht gelöscht worden. Erst jetzt kündigte eine Facebook-Sprecherin eine Überprüfung der Kommentare an. Anmerkungen dazu von Ludger Fittkau.
Menschenverachtend und ekelhaft. So bezeichnet Konstantin von Notz, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, die Kommentare, die in den letzten Tagen in den sozialen Medien nach dem gewaltsamen Tod des hessischen CDU-Politikers Walter Lübcke zu lesen waren. Der erfahrene Netzpolitiker hat recht. Auch wenn er fordert, dass Plattformbetreiber endlich dazu verpflichtet werden sollten, Hetze und Schmähungen im Internet zu unterbinden. Doch der Fall Lübcke zeigt wieder einmal drastisch, die bisherigen Gesetze reichen offenbar nicht aus, um zu verhindern, dass hasserfüllte Menschen auf Facebook oder YouTube ihre ganz und gar nicht klammheimliche Freude über eine mögliche Mordtat an einem Politiker zum Ausdruck bringen können. Seit anderthalb Jahren gibt es etwa das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG. Danach sollten offensichtlich rechtswidrige Beiträge und Kommentare binnen 24 Stunden gelöscht werden, sonst drohen hohe Bußgelder. Persönlichkeitsrechte gelten übrigens laut unserer Rechtsordnung als sogenanntes postmortales Persönlichkeitsrecht auch für Verstorbene. Die Kasseler Sonderkommission, die aktuell im Tötungsfall Lübcke ermittelt, will jetzt auch die Hasskommentare überprüfen, die es in den vergangenen Tagen nach dem Tod des Politikers am Sonntag gegeben hat. Doch die Hauptaufgabe der Ermittlerinnen und Ermittler bleibt es, den konkreten Täter zu finden und nicht Meinungsäußerungen im Internet strafrechtlich zu verfolgen. Für Verbrechen im Darknet, wie Kinderpornografie oder Waffenhandel, gibt es inzwischen schlagkräftige Ermittlungsstrukturen, etwa beim BKA oder der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main. Vielleicht bräuchten wir solche Spezialeinheiten auch für Hasskommunikation im offenen Internet und in den sozialen Medien. Dennoch bleibt die Frage, sind Internetkonzerne wie YouTube oder Facebook wirklich bereit, mit Ermittlern beim Kampf gegen Hass im Internet zu kooperieren? Nein, sagt der Deutsche Richterbund. Ja, sagen die Konzerne. Im Fall der Hassäußerungen gegen Walter Lübcke wiesen jedoch etwa die Kolleginnen und Kollegen der Frankfurter Allgemeinen Zeitung nach, dass selbst offenkundig strafbare Kommentare teilweise gar nicht oder auch im Einzelfall viel zu spät gelöscht wurden. Es muss mehr geschehen. Erfreulich deshalb, dass der Europäische Gerichtshof nun in einem sogenannten Schlussantrag empfohlen hat, Facebook dazu zu verpflichten, nicht nur Kommentare aus dem Netz zu nehmen, die von Richtern bereits als rechtswidrig eingestuft wurden, sondern dann auch sämtliche Kommentare desselben Nutzers zu untersuchen und weltweit zu entfernen, wenn sie etwa ähnlich menschenverachtende Inhalte aufweisen. Das könnte ein guter Ansatzpunkt sein, Wiederholungstätern auf dem Feld der persönlichkeitsverletzenden oder gar volksverhetzenden Hasskommentare das Handwerk zu legen. Damit bekommt man den Hass nicht aus den sozialen Medien weg. Doch ein Anfang wäre es allemal.
Anmerkungen von Ludger Fittkau. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verurteilte heute die hasserfüllten Reaktionen auf den Tod von Lübcke als abscheulich und widerwärtig. Auch auf YouTube finden sich pietätlose Kommentare zum Tod des Politikers, dort wohl noch immer nachzulesen. YouTube äußerte sich zu diesem Vorfall bislang nicht. Vielleicht ist die Online-Plattform immer noch von den millionenfachen Klicks berauscht, die das Rezo-Video bekommen hat. Und YouTube endlich von dem Klischee befreite, nicht mehr als ein Kanal für Katzenvideos und Comicfilmchen zu sein. Viele Influencer dort seien an die Stelle klassischer Medien getreten, die ihre Funktion als Gatekeeper verloren hätten, sagte der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung, Thomas Krüger. Und um die politischen Reaktionen auf das Video geht es auch in unserer Kolumne heute.
Medias Res. Marina Weißband.
Was bisher geschah? Ein YouTuber, der normalerweise Musik macht, hat ein politisches Video gemacht. Er hat in einer Stunde fundiert und mit Belegen argumentiert, warum man bei der Europawahl nicht die CDU wählen sollte. Das Video ging viral. Die CDU reagierte kopflos. Erst wurde er von Einzelnen verspottet und beleidigt, dann drehte man ein Antwortvideo, dann sendete man es nicht, dann antwortete man in einer 11-seitigen PDF. Dann lud man ihn zum Gespräch ein. Dann war man beleidigt, dass er nicht seiner Bürgerpflicht nachkomme, mit der CDU ein Gespräch zu führen. Dann forderte Annegret Kramp-Karrenbauer, dass man Regeln für solche Meinungsmache vor Wahlen brauche. Und nun eine neue Idee. CDU-Politiker aus dem Verein C-Netz fordern, eigene YouTuber aufzubauen, also sozusagen CDU-Politik jugendgerecht verkaufen. Hat die CDU endlich Politik in sozialen Medien verstanden? Sehr im Gegenteil. Die CDU hat schon seit geraumer Zeit den Kontakt zu WählerInnen unter 30 verloren. Das zeigen auch die Wahlergebnisse. Diese Generation hat bestimmte Bedürfnisse, zum Beispiel, dass die Erde in 50 Jahren noch gut von Menschen bewohnbar ist. Warum hierzu ein radikales Umdenken der Politik dringend notwendig ist, hat der YouTuber Rezo eindrücklich erklärt und belegt. Und nebenbei praktisch alle Klimaforscher. Was er geäußert hat, ist also nicht einfach eine Meinung, sondern die Tatsachen, die junge Menschen alarmieren und für die sie seit Wochen auf die Straßen gehen. Die CDU ist nicht wegen eines YouTube-Videos in den Wahlergebnissen abgeschmiert, sondern weil sie der jungen Generation kein Gehör schenkt. Weil sie den Jugendlichen, die sich für freie Plattformen im Internet einsetzen, unterstellt hat, Marionetten von Google zu sein. Soziale Medien machen es für junge Menschen leichter, sich zu äußern und eben auch gehört zu werden. Sie sind angelegt auf Dialog und Austausch, aus dem sich eine gute und zukunftsorientierte Demokratie ergeben kann. Damit können sie auch zur politischen Aktivierung der Jugend beitragen. Doch wenn die CDU einfach neue Gesichter ins Rennen schickt, die ihre alten Themen verkaufen, hört sie eben immer noch nicht zu. Sie will sich nicht wirklich einlassen auf den Dialog und den chaotischen Austausch, den die sozialen Medien bedeuten. Sie will PR. Sie will senden. Klar, YouTube ist moderner als Fernsehen und vielleicht werden sie so mehr gehört. Das nützt nur alles nichts, wenn ihre Politik grundlegend an der Lebensrealität junger Menschen vorbeigeht. Rezo ist nicht viral gegangen, weil er YouTuber ist oder weil er cool ist. Er ist viral gegangen, weil er die tatsächlichen Probleme und Bedürfnisse seiner Generation anspricht. Die CDU, wie alle Parteien, täte gut daran, Menschen als wichtige Ressource des politischen Diskurses zu begreifen und als Expertinnen ihrer eigenen Lebensrealität. Dann braucht man auch nicht künstlich auf cool zu machen. Mit Respekt und Achtung zuhören, einordnen, erklären und handeln wäre die Basis, um die junge Generation für sich zu gewinnen.
Die Kolumne von Marina Weißband. Und dann sind wir auch schon bei unserem täglichen Service angelangt und da geht es mal um ganz handfeste Sachen.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Christian Quapp. Ich bin Lokalredakteur für die schöne Gemeinde Bad Zwischenahn im Ammerland bei der Nordwestzeitung. Und meine Schlagzeile für morgen ist tatsächlich mal eine Frage, was wir eher selten machen. Die Frage lautet, wie baut man eigentlich eine Autobahn? Der Hintergrund ist, dass wir gerade eine große Autobahnbaustelle haben, die quer durchs Ammerland führt und auch durch meine Gemeinde Bad Zwischenahn, der jeden Tag 30.000 bis 40.000 Autos vorbeifahren und viele Leute gucken sich das mit Interesse an, andere ärgern sich, weil sie eben schon lange durch diese Baustelle fahren müssen.
Und am Ende dieser Sendung, da steht noch eine gute Nachricht. Ein Jahr nach dem Mord an dem Investigativjournalisten Jan Kuciak hat die Slowakei eine eigene Behörde geschaffen, die sogenannte Whistleblower schützen soll. Geschützt sind dann auch Familienangehörige des Hinweisgebers. Das neue Amt soll aber auch öffentliche Aufklärung betreiben und damit Bürger ermuntern, illegale Machenschaften zu melden. Das Amt befindet sich noch im Aufbau, aber nicht alles dauert ja so lange wie die Fertigstellung eines Flughafens. Etwa. Immerhin sollen die beiden Chefposten in diesen Tagen ausgewählt und bestimmt werden. Und das Ganze ist im Internet live mitzuverfolgen. Und damit geht Medias Res heute zu Ende. Uns können Sie wie immer nachhören oder auch nachlesen. Nachhören entweder als Podcast oder in der Audiothek. Nach den Nachrichten hören Sie dann wie immer den Büchermarkt mit einer Mischung aus Liebe, Ernstfall und Sibylle Berg. Hier im Studio war Antje Allroggen. Danke fürs Zuhören.